Einen schönen guten Morgen, danke. Ja, also ich hoffe, dass viele von Ihnen zumindest ein bisschen was über die Grundlagen von IPv6 wissen oder den letzten Talk gefolgt sind, weil ich habe, nachdem ich das Programm gesehen habe, mich entschieden, jetzt nicht wirklich technische Details aufzuführen, so wie das eben im Vortalk passiert ist, sondern habe einfach mir gedacht, dass mein Vorredner wahrscheinlich dann so ein bisschen mir den Boden dort bereitet. Ich werde eine kurze Wiederholung machen, so ein paar Punkte mir rausgreifen, die ich für wichtig erachte und dann einfach versuchen, so ein bisschen die verschiedenen Aspekte mit Ihnen zu diskutieren. Von mir aus können wir auch gerne Fragen zwischendurch machen, ansonsten auch gerne die Fragen wieder am Ende, wie üblich. Aber wie gesagt, es wird kein allzu technischer Vortrag und ich hoffe, dass ich nicht den einen oder anderen von Ihnen enttäusche, weil wir werden es sehen. Ansonsten müssen Sie halt im Nachhinein dann fragen und dann müssen wir halt auf die technischen Details eingehen. Schauen wir mal. Grundfrage, ist IPv6 gefährlich? Also vielleicht mein Fazit vielleicht zu Beginn. Also ich glaube nicht, dass IPv6 gefährlich ist. Zumindest nicht gefährlicher als IPv4. Und vielleicht sogar gewisse Sachen uns ermöglicht, gewisse Möglichkeiten uns an die Hand gibt, dass wir tatsächlich unsere Netze ein wenig sicherer gestalten können, weil wir uns ganz anders Gedanken über die Netze machen müssen und über die IP-Adressvergabe Gedanken machen müssen und auch über die Art und Weise, wie wir mit unseren Netzwerkkomponenten umgehen, diese verwalten und einrichten. Ich weiß nicht, was Sie so über IPv6 wissen und gehört haben. Der Vorredner hat eine ganze Menge dazu erzählt. Wahrscheinlich reicht es aus, wahrscheinlich haben wir genug IP-Adressen, um jedem Nagel auf der Erde eine IP-Adresse zu geben. Oder wie auch immer man das dann bezeichnet, oder jedem Sandkorn. Das ist so das, was die meisten IPv6 verbinden, dass wir einfach unglaublich viele IP-Adressen haben. Ich habe am Ende des letzten Vortrags so ein oder zwei Fragen mitbekommen, wo es darum geht, bei dieser verschwenderischen Vergabe von IPv6-Adressen, so wie sie momentan stattfindet, werden wir nicht wieder in 20 oder 30 Jahren ein Problem bekommen. Und ich glaube es nicht. Also ich glaube schon, dass IPv6 jetzt wesentlich länger halten kann, zumindest wenn es um die Zahl der IP-Adressen geht, wenn wir nicht andere Probleme bekommen mit dem Protokoll oder mit der Protokollfamilie. Wenn es nur um die Zahl der IP-Adressen geht, wird das wahrscheinlich ausreichend lange reichen. Es gibt sicherlich eine ganze Menge Bereiche, die für bestimmte Zwecke reserviert sind. Es gibt bestimmte IP-Adressen, die nicht als globale IP-Adressen verwendet werden dürfen, verwendet werden können, weil sie andere Funktionen haben. Aber das ist nicht die Masse. Die Masse der IP-Adressen steht tatsächlich zur Verfügung, um sie für globale Zwecke zu nutzen. Und wenn jetzt immer noch jemand Zweifel hat, ob wir möglicherweise dann genug haben, müssen Sie sich einfach nur vor Augen führen, dass bei IPv6 die IP-Adressen in Prefixen verteilt werden an Endkunden. Wie tatsächlich das dann funktionieren wird bei den kleinen Endkunden, bei denen, die über einen DSL-Anbieter möglicherweise irgendwann IPv6-Adressen bekommen werden, steht noch in den Sternen, weil es zumindest in Deutschland meines Wissens noch keinen größeren Anbieter gibt, der dort tatsächlich irgendwie IP-Adressen an seine Endkunden verteilt. Ob das also tatsächlich dann 48er-Prefixe sein werden, die wir als DSL-Endkunde bekommen, bezweifle ich. Ich denke, das werden vielleicht 56er sein, vielleicht noch weniger. Man braucht ja auch nicht so viel. Da werde ich gleich vielleicht für die momentan nicht wissen, worüber ich rede, noch ein, zwei Worte zu sagen. Wenn man jetzt das sich vor Augen führt, wenn man sich also vor Augen führt, dass wir mindestens /48er-Prefixe haben für die Verteilung an Endkunden, dann bedeutet das, dass wir 2 hoch 48 solche Endkunden anbinden können. Und da muss man sich gleichzeitig wieder überlegen, dass wir im IPv4-Umfeld momentan nur 2 hoch 32 globale IP-Adressen überhaupt haben. Das heißt, wir haben bei IPv6 65.000 Mal so viel Prefixe, wie wir bei IPv4 einzelne globale IP-Adressen haben. Und selbst wenn die Weltbevölkerung wachsen sollte, selbst wenn einige Unternehmen einen größeren Hunger haben sollten, bezweifle ich das, dass wir das auf absehbare Zeit tatsächlich aufbrauchen können. Gut. Das vorausgeschickt, schauen wir uns mal kurz an, was man so zum Thema IPv6 weiß. Also, wir wissen zum Thema IPv6, dass es eine 128-Bit-Adresse ist. Damit ist sie viermal so lang wie eine IPv4-Adresse. Ich hoffe, das ist jedem so geläufig. IPv4 sind ja 32-Bit. Was man bei IPv6 gemacht hat, man hat diese IP-Adressen strikt eingeteilt, man hat ihnen Scopes gegeben. Das hat man bei IPv4 ursprünglich gar nicht so vorgesehen gehabt, diese Scopes. Die sind im Nachhinein bei IPv4 auch entstanden. Ich weiß nicht, ob jemand die 169, 254er IP-Adressen oder dieser IP-Adressbereich was sagt, den man ab und zu mal sieht, bei Macintosh oder bei Windows XP oder Windows-Rechnern, wenn Sie keinen DHCP-Server finden, dann holen Sie sich eine IP-Adresse aus diesem Bereich. Das sind sogenannte Local Scope IPv4-Adressen. Bei IPv6 hat man wirklich spezifisch gesagt, es gibt Local Scope und Global Scope. Das heißt, es gibt IP-Adressen, die sind nur in bestimmten lokalen Bereichen gültig und vorausgeschickt, unsere Router sind richtig programmiert, haben keine Fehler oder Bugs in ihrer Software, dürfen von den Routern nur in bestimmten Bereichen oder überhaupt nicht geroutet werden. Das kommt auf den Local Scope an. Es gibt also bei IPv6 IP-Adressen, die sind global gültig im gesamten Internet, sogenannte Global Scope IP-Adressen, und Local Scope IP-Adressen, die entweder nur in unserem lokalen Netz gültig sind oder nur innerhalb einer Site oder nur innerhalb einer Organisation, wobei Site und Organisation dann konfigurationsabhängig sind auf dem Router. Das heißt, der Administrator des Routers entscheidet, wie groß seine Site ist und in welchem Bereich dann diese IP-Adressen vielleicht geroutet werden. Das ist bei IP-Version 4 nie so der Fall gewesen, wenn man mal von diesen 169er IP-Adressen absieht. Aber auch da haben wir ja im Grunde Local Scope IP-Adressen, wenn wir uns die privaten anschauen. Die sind in einer gewissen Weise, ist das ja auch eine Art Local Scope. Sie sollen eigentlich nur in einem privaten Netzwerk gültig sein. Dennoch werden sie von den Routern im Zweifelsfall beliebig geroutet. Es gibt dort keine eingebauten Grenzen in den Routern, die solche IP-Adressen normalerweise dann nicht routen würden. Das nächste, was man gemacht hat bei IPv6, und auch das ist vielleicht im einen oder anderen geläufig, aber da möchte ich noch ein bisschen was zu sagen, man hat den Broadcast abgeschafft. Es gibt nur noch drei Arten von IP-Adressen. Es gibt nur noch Unicast, Multicast und Anycast. Unicast, damit rede ich mit einem Rechner, wie bei einer normalen IPv4-Adresse auch. Multicast sollte auch jedem hoffentlich geläufig sein. Da rede ich nur mit einem Rechner, da rede ich mit einer Gruppe von Rechnern, aus vielen, aber nicht mit allen. Und Anycast ist etwas, was es auch bei IPv4 gibt, was vielen allerdings nicht geläufig ist. Eine Anycast-Adresse erlaubt es mir, mit einem Rechner aus einer Gruppe zu sprechen. Wofür kann man Anycast-Adressen zum Beispiel nutzen? Anycast kann ich nutzen für Location-Based Services. Stellen Sie sich Folgendes vor, Sie haben ein größeres Unternehmen mit Netzen, die weltumspannend sind und Sie wollen Ihren DNS-Servern überall dieselbe IP-Adresse geben, dann geht das. Sie geben ihm eine Anycast-Adresse und die Router entscheiden, wo der nächste Server steht und routen das Paket dahin und Sie sprechen dann eben nur mit diesem einen DNS-Server. Aber alle DNS-Server haben dieselbe Anycast-Adresse. Für so etwas kann man das nutzen. Anycast-Adressen werden auch für andere Zwecke genutzt, aber im Grunde spreche ich eben mit einem aus einer Gruppe. Beim Multicast hat man dann was ganz Besonderes gemacht. Die Multicast-Adressen haben dann eben auch Scopes und man hat einige well-known Multicast-Adressen eingeführt mit ganz spezifischen Scopes. Sie können immer noch mit allen Rechnern in einem Netzwerk sprechen, also Pi mal Daumen einen Broadcast machen. Dafür gibt es eine Multicast-Adresse. Jetzt hatte ich gerade gesagt, der Broadcast oder die Broadcast-Adresse an sich ist abgeschafft worden. Dennoch gibt es eine Multicast-Adresse, mit der ich mit allen Rechnern sprechen kann. Wo ist der Unterschied? Bei der Multicast-Adresse, bei der ich mit allen Rechnern spreche, FF02.1, ist die Multicast-Adresse, über die ich mit allen Rechnern eines lokalen Netzwerkes sprechen kann, hat einen Local Scope. Das bedeutet, dass diese Multicast-Adresse nur ansprechbar ist, wenn ich selbst Teil des Netzwerks bin. Ich kann diese Multicast-Adresse nicht von außen ansprechen. Es gibt also keine Möglichkeit für irgendjemanden von außen, mit allen Rechnern meines Netzes zu sprechen. Was früher ganz einfach war. Ich habe einfach ein Paket zum Beispiel an die 192.168.0.255 geschickt und das wurde unter Umständen auch über Router in das entsprechende Zielnetzwerk transportiert. Und ich konnte dann dort mit allen Rechnern sprechen. Gewisse Angriffe, die wir bei IPv4 von daher in der Vergangenheit sehr viel gesehen haben, die es heute noch gibt, sind damit gar nicht mehr möglich. Angriffe, die auf Broadcasts basieren. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Smurf-Angriff mal gehört haben. Was ist der Smurf-Angriff? Ganz kurz erklärt. Beim Smurf-Angriff ist es so, dass ein Angreifer einen gefälschten Ping schickt und zwar bei diesem gefälschten Ping seine Absenderadresse fälscht und damit vorgibt, irgendein anderer Rechner zu sein, den er in Wirklichkeit angreifen möchte. Und er schickt diesen Ping an die Broadcast-Adresse eines Netzwerkes, in dem sich Unix-Systeme befinden. Unix-Systeme sind normalerweise RFC-konform und die RFCs beschreiben, dass ein Ping auf die Broadcast-Adresse zu beantworten sei. Alle Unix-Maschinen beantworten diesen Ping und schicken ihre Antwort an die Maschine, deren IP-Adresse ich gefälscht habe. Dadurch verstärke ich meinen Ping und ich kann eben mit einem Ping unter Umständen 100 Pongs produzieren und damit eine hundertfache Verstärkung meines Netzwerkverkehrs. Das ist der sogenannte Smurf-Angriff. Das Problem ist, dass heutzutage es immer noch sehr viele Netzwerke gibt, die solche Sachen erlauben. Ich habe gestern noch mal geschaut, auf der Smurf Amplifier Registry werden immer noch Netze gelistet, die teilweise 38 Duplikate erzeugen. Also Netze, die von der Größe her einem Class C-Netz entsprechen würden, wenn es noch Class C geben würde, und die dann eben 38 Duplikate erzeugen. Also so etwas hat man abgeschafft, hat man sich Gedanken drum gemacht. Man hat also durchaus bei der Überlegung, als man das Ganze designt hat, sich gewisse Gedanken um Sicherheit gemacht. Dann hat man sich auch andere Gedanken um Sicherheit gemacht. Denn Sicherheit ist ja nicht nur Sicherheit vor Hackern, sondern Sicherheit ist ja auch Verfügbarkeit. Wenn Sie Netzwerke administriert haben im IPv4-Umfeld, dann wissen Sie das, dass man immer dort erzogen wurde, sparsam zu sein mit IP-Adressen. Diese Sparsamkeit mit der IP-Adressen hat dazu geführt, dass man häufig ganz komische Subnetzmasken verwendet hat. Wenn ich ein Transfernetz aufgebaut habe, in dem nur zwei Rechner drin sein mussten, dann habe ich da halt eine 30er-Netzmaske für verwendet. Reicht ja. Wenn ich ein anderes Netz hatte, in dem sich nur 10 Rechner aufhielten, dann habe ich da vielleicht eine 27er-Netzmaske verwendet. Weil es ausreicht. Man war sparsam. Man hat ja nicht so viele. Wie viele von Ihnen haben, weil auf irgendeinem Rechner mal die Netzmaske falsch eingestellt war, sich einen Tag totgesucht, um den Netzwerkfehler zu finden? Also ich habe heute immer noch Kunden, die haben halt irgendwann mal im Class C-Netz gestartet, haben das irgendwann mal dann erweitert um 2, 3 weitere Class C-Netze und irgendein Rechner steht irgendwo noch in der Ecke und sei es nur der Drucker, der Drucker ist von der Masse der Rechner erreichbar, aber von ein paar Rechnern nicht erreichbar und am Ende ist es die Netzmaske im Drucker. Weil der Drucker eben nicht weiß, dass diese zusätzlichen Rechner sich mit ihm zusammen in einem Netzwerk befinden. Bei IPv6 hat man eine feste Subnetzmaske eingeführt. Also man kann eigentlich gar nicht mehr von Subnetzen sprechen. Also eine feste Netzmaske eingeführt. Alles ist SESH64. Das wird solche Fehler in Zukunft hoffentlich vermeiden. Ich sage hoffentlich, weil es durchaus Betriebssysteme gibt, die dann doch andere Netzmasken können, auch wenn es der Standard nicht vorsieht. Das heißt, es mag Administratoren geben, die dann doch wieder damit rumexperimentieren. Das muss man abwarten. Aber vorgesehen ist eine SESH64-Netzmaske, was die Verfügbarkeit unserer Netze wahrscheinlich stark erhöhen wird. Dann hat man, was hat man gemacht? Man hat ARP abgeschafft. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob mein Vorredner das erwähnt hat, weil ich nicht den ganzen Vortrag von ihm gehört habe. Aber es gibt kein ARP-Protokoll mehr bei IPv6, sondern man hat diese Funktion in das ICMP-Protokoll verlagert. Man nennt es jetzt Neighbor Discovery Protocol und es basiert auf ICMP-Paketen. Also die Rechner finden mithilfe von ICMP-Paketen heraus, ob ein anderer Rechner sich im selben Netz befindet und welche MAC-Adresse er besitzt. Also die ARP-Funktion. Könnte man erstmal als durchaus positiv darstellen, weil auch über ARP sind eine ganze Menge Angriffe erfolgt. Es gibt ARP-Spoofing, von dem der eine oder andere vielleicht mal gehört hat. ARP-Spoofing gibt es natürlich bei IPv6 nicht mehr, kann es nicht geben, weil es kein ARP mehr gibt. Man nennt es jetzt NDP-Spoofing, weil das NDP-Protokoll ist genauso verwundbar dafür. Da hat man sich also keine Gedanken drum gemacht. Wobei, auch das ist nicht ganz richtig, weil es gibt jetzt neue RFCs seit einiger Zeit, die NDP kryptografisch signieren. Das heißt, wir haben also tatsächlich signiertes ARP sozusagen. Nachteil ist, dass dieses SEND, wie es heißt, dieses Secure Neighbor Discovery Protocol, bisher meines Wissens von den Windows-Betriebssystemen noch nicht unterstützt wird. Also selbst Windows 7 kann das nicht. Das heißt, man hat ein Problem damit, das tatsächlich in seinem Netzwerk einzuführen. Da wird man vielleicht auf Windows 8 warten müssen. Abwarten. Anderes Problem tritt auf damit, dass es tatsächlich jetzt ICMP ist, da will ich später nochmal ein Wort zu sagen, dass es nicht mehr ARP ist. Weil ICMP ist jetzt Layer 3 und ARP war Layer 2. Da müssen wir noch drüber sprechen. Aber schauen wir mal. Dann hat man das NAT abgeschafft. Mein Vorredner hat zwar am Ende gesagt, dass ja, es gibt noch so ein bisschen NAT und das ist richtig, aber NAT eigentlich ist abgeschafft bei IPv6. Also zumindest NAT, so wie wir es bei IPv4 kennen. Sprich, NAT von einer IPv4-Adresse auf eine IPv4-Adresse. NAT von einer IPv6-Adresse auf eine IPv6-Adresse gibt es nicht. Bisher. Es gibt immer wieder Versuche, das einzuführen, aber nein, bisher gibt es das nicht. Und die Entwickler der IPv6-Standards, der IPv6-Protokolle wehren sich vehement dagegen, so etwas nur irgendwie einzuführen. Das heißt, in den entsprechenden Gremien, in denen diese Protokolle weiterentwickelt werden, gibt es enormen Widerstand dagegen, auch wenn immer wieder irgendwelche Netzwerkgerätehersteller versuchen, so etwas einzuführen. Es gibt noch so ein bisschen NAT. Man hatte das NAT überlegt als Transitionsmechanismus von IPv4 auf IPv6, also nach dem Motto, ich will die beiden Welten miteinander verbinden, weil ich kann mit einem reinen IPv6-Rechner nicht auf einen reinen IPv4-Webserver zugreifen. Das geht halt nicht. Das müssen Sie sich so vorstellen, wie als ob Sie eine Eisenbahn haben und zwei verschiedene Schienennormen. Ne? Einmal die Schiene in 1,10 Meter Breite, einmal die Schiene in 1,30 Meter Breite. 1,30 Meter ist dann IPv6 und die Lokomotive, die eben auf 1,30 Meter fährt, kann eben nicht auf 1,10 Meter fahren. Geht halt nicht. Also hatte man überlegt, dass man da eben NAT verwendet, um zwischen diesen Protokollen umzusetzen. Man sprach dann von NAT-PT, Network Address Translation and Protocol Translation. Hat man erfreulicherweise wieder abgeschafft, gibt es ein RFC zu, welches das in den historischen Status verschoben hat, sodass das eben auch wieder ad acta gelegt ist. NAT in beide Richtungen. Was es noch gibt, ist NAT 6.4, das ist am Ende bei meinem Vorredner kurz angeklungen. NAT 6.4 soll es erlauben, dass reine IPv6-Clients auf IPv4 Systeme zugreifen können im Internet. Setzt natürlich voraus, dass ich irgendwie den IPv6-Client überhaupt dazu bringe, eine Verbindung aufzubauen. Denn es passiert ja Folgendes. Der IPv6-Client geht hin, macht eine Namensauflösung auf www.google.com, bekommt nur eine IPv4-Adresse zurück. In dem Moment wird ein reiner IPv6-Client sagen, kann ich nicht. Das ist eine IPv4-Adresse. Ich habe nur IPv6. Ich kann das gar nicht versuchen. Das heißt, was man dafür braucht, ist ein DNS-Gateway. Der neueste Bind kann das. Der neueste Bind kennt diese DNS-6.4-Funktionalität auch, die ich dafür brauche. Weil was muss der Bind machen? Der Bind muss als mein Resolving DNS-Server, wenn er die IP-Adresse für Google.com aus dem Internet holt, sehen, dass es eine IPv4-Adresse ist, intern dann eine IPv6-Adresse fälschen, die er mir ausliefert. Dafür definiere ich ihm dann irgendeinen Bereich von IPv6-Adressen, in dem er dann diese gefälschte IPv6-Adresse erzeugen soll, indem er die IPv4-Adresse dranhängt, sodass der Client dann doch glaubt, auf einen IPv6-Rechner zuzugreifen. Und dann brauche ich eben zusätzlich ein NAT 6.4-Gateway, welches dann erkennt, dass der Client auf eine gefälschte IPv6-Adresse zugreifen möchte und die dann austauscht gegen die IPv4-Adresse. Grob verstanden? Ist, glaube ich, recht erfolgreich, weil es, also auch wenn mein Vorredner glaubt, dass es nicht so ganz erfolgreich sein wird, das Problem ist halt, dass wir irgendwann den Fall haben werden, dass gewisse Kunden, angebundene Kunden am Internet, nur noch IPv6-Adressen bekommen werden. Und für die gibt es keine andere Chance. Die können kein Dual-Stack machen, weil keine IPv4-Adressen mehr da sind. Das heißt, ich denke schon, dass das durchaus eingesetzt wird, hat aber ein ganz anderes Problem. Ich weiß nicht, ob Sie so im DNS-Bereich das letzte Jahr verfolgt haben, was da so passiert, oder die letzten 2 Jahre verfolgt haben. Seit diesen Hacks das DNS-Protokoll und die Einführung von DNSSEC und den Signaturen von DNS-Domänen kann man keine DNS-Antworten mehr fälschen. Beziehungsweise kann der Client das unter Umständen erkennen, dass eine DNS-Antwort gefälscht ist und wird sie dann ignorieren. Das heißt, das funktioniert dann nicht. Gott sei Dank ist es so, dass unsere modernen Client-Betriebssysteme alle selbst noch kein DNSSEC durchführen. Ich glaube, mag sein, dass ich mich vertue und ich lasse mich gerne korrigieren, aber ich habe nur mitbekommen, dass eben die aktuelle Fedora oder die kommende Fedora-Distribution, ich weiß jetzt nicht, welche von beiden es sein wird, tatsächlich einen eigenen DNSSEC-Client mitbringen wird und eine DNSSEC-Validierung durchführen wird. Das heißt, mit der würde dieses NAT64 schon nicht mehr funktionieren. Für signierte Domänen, natürlich nur für die Domänen, die tatsächlich mit DNSSEC signiert sind. Für alle nicht signierten Domänen, das ist vollkommen egal, da kann ich fälschen weiterhin, wie ich lustig bin. Gut, dann haben wir noch so 2 andere Themen. Wir haben Mobile IPv6 und IPsec. Mobile IPv6, glaube ich, ist etwas, was nicht eingeführt werden wird, was sich nicht durchsetzen wird, weil sicherheitstechnisch ist das, glaube ich, nicht akzeptabel. Das wird man abwarten müssen. Das ist meine Einschätzung. Was besagt Mobile IPv6? Mobile IPv6 ist die Idee, faszinierende Idee, dass ich heute Morgen meinen Laptop bei mir zu Hause noch angeschaltet hätte, er dort eine globale, offizielle IPv6-Adresse bekommen hätte. Und jetzt, wo ich hier in dem WLAN bin, würde er automatisch einen Tunnel in mein Heimatnetz aufbauen und darüber die Verbindung, die heute Morgen aufgebaut hätte, weiterhin offen halten, weiterhin benutzen können. Dafür müsste der Administrator hier mir erlauben, dass ich mit einer IP-Adresse, die nicht zu seinem Netz gehört, überhaupt raus darf und Tunnel aufbauen darf. Und ich müsste zu Hause den Tunnelaufbau auch erlauben. Ob das tatsächlich funktioniert, ich wage es zu bezweifeln, dass tatsächlich die Netze so weit geöffnet werden, dass man Mobile IPv6 tatsächlich machen darf. Ja, und das Letzte, was kommt, ist IPsec, ne, mit IPv6. Ich weiß nicht, beschäftigt sich jemand von Ihnen mit VPNs? Hat jemand schon mal mit IPsec und VPN aufgebaut? Okay, was war das Komplizierteste? IPsec zu installieren, die Software zu installieren und nachher die Konfiguration? Also das Einzige was jetzt bei IPv6 passiert, ist, dass die Software installiert ist. Es hilft uns in keiner Weise, jetzt das VPN sicherer zu machen oder sonst was zu tun. Und ehrlich gesagt, ist IPsec ja sowieso schon installiert, weil alle Betriebssysteme können ja schon IPv6 und wir können das IPsec dann auch unter IPv4 nutzen. Das heißt aber nicht, dass wir es tatsächlich tun. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir mit IPv6 mehr Nutzung von IPsec sehen werden oder dass die Netze besser administriert sind oder dass da weniger Fehler auftreten. Wir werden dieselben Interoperabilitätsprobleme haben zwischen verschiedenen Betriebssystemen. Wir werden dieselben anderen Probleme haben. Weil sowieso schon alle modernen Betriebssysteme, ob ein Windows ab 2000, ob ein Linux ab 2.6 oder andere Betriebssysteme, Mac OS X, die können alle schon IPsec, auch im IPv4-Bereich. Das bringt also keine Sicherheit. Gut, das so erstmal so ein bisschen im Hintergrund zu den Grundlagen. Eine der interessantesten Funktionen von IPv6 ist meiner Meinung nach auch die gefährlichste. Mein Vorredner hat 1-2 Worte dazu gesagt. Das ist die Autokonfiguration. Um es nochmal klar zu machen, wenn Sie einen modernen Rechner haben, ein Windows 7, ein Linux, 2.6er Kernel, in der Default-Konfiguration und irgendjemand sagt, ich bin ein IPv6-Router und ich schicke jetzt ein Router-Advertisement in dieses Netz rein, dann glaubt der Rechner Ihnen und konfiguriert alle Netzwerkkarten, die in dem Moment diese Router-Advertisements sehen, mit IPv6, gibt ihnen unter Umständen dann globale Prefixe, vertraut dem Router, trägt den Router in der Routing-Tabelle ein und in dem Moment, wo er glaubt, dass er jetzt ein Ziel per IPv6 erreichen kann, warum auch immer, weil er vielleicht eine DNS-Antwort bekommt, macht er es per IPv6 und geht über diesen möglicherweise bösartigen Router. Das kann ich nicht verhindern. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann diese Autokonfiguration auf den Clients abschalten. Das muss ich aber auch auf jedem tun, weil es ist default auf jedem Client eingeschaltet. Jeder Client macht das aktuell. Selbst wenn Sie sagen, ich nutze selbst diese Autokonfiguration in meinem Netzwerk, Sie haben Ihren eigenen Router-Advertisement-Daemon und jetzt kommt jemand und startet einen zusätzlichen Router-Advertisement-Daemon, könnte man ja sagen, Moment, der Client braucht den ja, kann den ja ignorieren, weil er hat ja schon einen. Er nimmt auch das zusätzliche Router-Advertisement und konfiguriert seine Netzwerkkarten zusätzlich auch mit dieser IP-Adresse. Und dann kommt es auf die Root-Metriken an, die ihm geschickt werden oder die er eben glaubt zu ermitteln, welchen der Router er tatsächlich verwendet. Den korrekten, den Sie aufgesetzt haben oder den Rogue-Router, den irgendein Angreifer aufgesetzt hat. Von daher ist das somit einer der größten Achillesfersen. Ob DHCP das Ganze unbedingt besser macht, weiß ich nicht. Weil DHCP selbst ist ja auch nicht authentifiziert. Theoretisch könnte ja jeder auch einen DHCP-Server aufsetzen. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Probleme gehabt hat, dass irgendwie jemand in IPv4-Bereich einen zusätzlichen DHCP-Server gestartet hat. So einfach so, weil er ein bisschen rumexperimentiert hat. Auch da gibt es keine Authentifizierung. Von daher glaube ich, was dort kommen muss in dem Bereich, ist, dass unsere Netzwerkkomponentenhersteller, und ich bin mir bisher nicht bewusst, dass irgendjemand das tatsächlich tut, unsere Netzwerkkomponentenhersteller dort den Schutz bieten. Bei DHCP gibt es, wie gesagt, auch keinen Schutz. Wie kann ich mich dort schützen? Wenn ich einen ordentlichen Layer-3-Switch kaufe, dann kann ich auf dem Layer-3-Switch sagen, an diesem Port hängt ein DHCP-Server und sobald du von irgendeinem anderen Port eine DHCP-Antwort hörst oder siehst, legst du den Port tot. Also von daher muss ich dann eben auch meine Switches so konfigurieren können irgendwann, dass ich sagen kann, an dem Port hängt der Router, wenn von irgendeinem anderen Port ein Router-Advertisement kommt, machst du bitte den Port zu. Ich kenne, wie gesagt, noch keinen Netzwerkgerätehersteller, der das kann. Auch da mag ich falsch informiert sein, wenn Sie sagen, ich weiß, dass das neueste Cisco IOS das kann. Dürfen Sie mich gerne korrigieren oder mir das nachher sagen. Ich wäre selbst froh, wenn sowas wäre. Aber das ist, glaube ich, das größte Problem. Nebenbei ist es nichts Ungewöhnliches, dass so eine IPv6-Maschine anschließend dann so 5, 6, 7, 8 gleichzeitig IPv6-Adressen hat. Ja, das ist normal und erwünscht bei IPv6. Dass man sich da nicht wundert. Das heißt nicht unbedingt sofort, dass ich da irgendwie angegriffen worden bin. Gut, vielleicht kurz noch einmal, wo sich IPv4 und IPv6 unterscheiden, damit das klar ist. Layer 2 bleibt gleich, Layer 4 bleibt gleich, nur die Layer 3 wird ausgetauscht. Oben drüber und unten drunter ändert sich eigentlich gar nichts, wenn man mal von gewissen Aspekten absieht. Es gibt da so ein, zwei Features, die geändert werden mussten im TCP- und UDP-Bereich. Da IPv6 keine Prüfsumme selbst mehr mitbringt, muss UDP zwingend eine Prüfsumme generieren. Und weil IPv6 etwas kann, was theoretisch die Performance dann doch durchaus stark vergrößern kann in SAN-Bereichen, nämlich Jumbograms, musste man so ein bisschen mit den Windows bei TCP und mit dem Urgent Counter und sowas, mit Urgent Pointer und sowas ein bisschen was anpassen, weil die Felder im TCP-Protokoll dafür zu klein sind. Was sind Jumbograms? IP grundsätzlich erlaubt eine maximale IP-Paketgröße von 64 Kilobyte. Wenn die MTU dann kleinere Pakete verlangt, müssen die Pakete fragmentiert werden. IPv6 erlaubt Jumbograms mit einer maximalen Größe von 4 GB. Das heißt, Sie können 4 GB in einem Paket transportieren. Die Latenz ist natürlich relativ hoch, um dieses Paket dann zu transportieren, aber Sie kriegen relativ viel auf einen Schlag rüber. Das muss man sich dann vorstellen, wie ich kann ein kleines Schnellboot losschicken, da passen 1500 Bytes drauf, das ist schnell am Ziel. Ich kann auch einen Tanker losschicken, da passt wesentlich mehr rein, aber der braucht halt ein bisschen länger zum Ziel. Auf der anderen Seite habe ich wahrscheinlich mit dem Tanker insgesamt eine wesentlich höhere Bandbreite, als wenn das Schnellboot fünfmal hin und her fährt. Ne? Ein Tanker braucht vielleicht eine Stunde von Köln nach Bonn kann irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tonnen transportieren, das Schnellboot braucht nur 10 Minuten. Kann aber nur ein Kilo transportieren oder 500 Kilo, kann in der Zeit fünfmal hin und her fahren, aber eben nicht häufiger und der Tanker bringt immer noch mehr von A nach B. Also gerade in Netzwerken, in denen große Datenmengen transportiert werden, kann das durchaus interessant sein. Dafür musste ein bisschen im TCP-Protokoll auch angepasst werden. Frage? Nein. Vielleicht kurz ein, zwei Antworten dazu. Die Frage war also, da ja nicht mehr fragmentiert werden würde und wenn jetzt das Paket irgendwie verletzt wird oder nicht mehr passt am Ziel, muss das ganze Paket ja neu transportiert werden. Es ist tatsächlich so, dass IPv6 Fragmentierung anders handelt. Bei IPv4 ist es so, dass wenn fragmentiert wird, meistens die Router fragmentiert haben. Der Client konnte auch fragmentieren, üblicherweise haben aber die Router fragmentiert, weil sie eben eine MTU-Grenze überschritten haben von, was weiß ich, einem toten Ring nach Ethernet und dort eine kleinere MTU vorherrscht und deswegen mussten die Pakete fragmentiert werden. Bei IPv6 ist es so, dass tatsächlich das Verhalten vorgeschrieben wird, wie wir es bei IPv4 seit vielen Jahren sehen, die Clients müssen die Path-MTU-Discovery durchführen. Das heißt, die Clients müssen ihre Pakete verschicken mit dem Bit DF, sodass Router nicht fragmentieren dürfen, Router die Pakete verwerfen müssen, wenn das Paket zu groß ist und eine Fehlermeldung zurückschicken müssen. Das heißt, auf die Art und Weise wird sichergestellt, dass die Router zwischendurch nicht fragmentieren, sodass der Client genau weiß, wenn er selbst fragmentiert hat, welches Fragment er im Zweifelsfall nochmal schicken muss. Jumbograms und Fragmentierungen beißen sich jetzt aber, das heißt, ein Jumbogram darf nicht fragmentiert werden. Jumbograms können also nur in bestimmten Netzwerken eingesetzt werden, in denen eben so etwas nicht erlaubt ist, beziehungsweise in denen alle Netzwerkkomponenten die entsprechende Paketgröße unterstützen. Und man wird es wahrscheinlich nicht über große Strecken einsetzen, wo es dann tatsächlich zu Paketverlusten kommen wird oder zu Paketbeschädigungen kommen wird. Ansonsten müsste das Paket noch einmal transportiert werden, wenn eine Prüfsumme nicht passt. Ich kann nicht nur einen Teil davon neu senden. Nein, dafür gibt es keinen Mechanismus. Gut. Warum sollte man jetzt IPv6 einführen? Auch da ist sicherlich ein bisschen was zu erzählt worden. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, lesen kann, wahrscheinlich nicht. Das ist zum einen zu hell hier vorne und zum anderen sind die Zahlen zu klein. Das sind IPv4 Depletion Counters von Netcore im September 2009. Da hatten wir noch 10% der IPv4-Adressen frei. Im Juni 2010, da waren es noch 6%. Im Februar, da hatten wir noch ein paar IPv4-Adressen. Und dann hat am April ganz rechts außen das Abnick gesagt, sorry, wir sind am Ende. Wir haben keine mehr. Deswegen steht der 15. April, das habe ich jetzt wann habe ich es geholt? Jetzt glaube ich am 4. oder 5. Mai habe ich mir den Counter heruntergeladen. Das Abnick dort steht noch mit 0,98 Klasse A Netzwerken in zweiter Zeile. Das heißt, sie haben das letzte Klasse A Netzwerk, was sie theoretisch verteilen können an Endkunden, angegriffen und damit gehen wir jetzt davon aus, dass IPv4 in dem Bereich aufgebraucht ist. Beim RIPE gehen wir davon aus, dass es Ende dieses Jahres passiert. Das heißt, wenn Sie noch ein Klasse C Netzwerk brauchen, vom RIPE zugewiesen, sollten Sie die Hufe schwingen. Weil ansonsten gibt es da nichts mehr. Und das ist genau das Problem. Das Problem ist, dass es eigentlich keinen interessiert. Also wenn Sie jetzt noch nicht Ihr Klasse C-Netz beantragt haben, wird es zu spät. Alle, die Ihr Klasse C-Netz haben, interessiert das nicht. Was interessiert mich das Leid der anderen? Was interessiert mich die Tatsache, dass irgendjemand eine geniale Idee hat, ein Facebook 2 machen möchte und dafür keine IPv4-Adresse mehr kriegt? Sodass keiner darauf zugreifen kann. Facebook wird sich freuen, vollkommen klar, und den Rest wird es nicht interessieren, weil es kriegt ja auch keiner mit. Ansonsten, was die normalen Provider hier in Deutschland betrifft, was ich T-Online, 1&1 und ähnliches, habe ich die Hoffnung, dass sie so ein bisschen ihr Wachstum prognostiziert haben, sich vorher reichlich mit IPv4-Adressen eingedeckt haben, sodass sie ihren Endkunden, ihren DSL-Endkunden immer noch eine IPv4-Adresse dynamisch zur Verfügung stellen können. Wenn dann irgendwann sich mal ein neuer Provider bilden sollte, Ende des Jahres, kriegt er keine IPv4-Adresse. Was interessiert mich das Leid der anderen? Dann sind die halt eben dumm dran. Dann können die Kunden halt nicht auf das IPv4-Internet zugreifen. Gut, es gibt so ein paar Transitionslösungen, aber das ist der Weisheit letzter... was wollte ich sagen? Jetzt fällt mir das Sprichwort nicht ein. Egal. Also ist nicht der Weisheit letzter Schluss, genau. Von daher ist das so eine Sache. Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt sagen, ich habe möglicherweise Kunden, die auf meine Webserver zugreifen müssen und die aus dem asiatischen Raum kommen, da macht es vielleicht Sinn, darüber nachzudenken, auf IPv6 umzustellen. Nebenbei, wenn Sie auf IPv6 umstellen wollen, ich glaube, das wird immer von außen nach innen passieren. Man wird als erstes seine DMZ-Infrastruktur, den externen Auftritt, den Internetauftritt auf IPv6 umstellen, sodass eben potenzielle Kunden darauf zugreifen können, also auf Dual-Stack umstellen, sodass die eben sowohl über IPv4 als auch IPv6 zugreifen können und dann irgendwann sich vielleicht Gedanken machen darüber, den internen Bereich umzustellen. Das wird wohl wahrscheinlich noch lange dauern, denke ich. Gut, wie sieht es mit der Sicherheit aus? Das, was wir am meisten mit Sicherheit in Verbindung bringen, ist wahrscheinlich das Firewall-Produkt, wenn wir uns vor Hackern schützen. Und mein Vorredner hat das ganz kurz einmal angesprochen. Wenn Sie Linux verwenden und Sie haben eine Linux-Firewall, die ist mit IPv4, für IPv4, also mit IP-Tables komplett konfiguriert, dann sieht die für IPv6 so aus. Ich weiß nicht, das Bild haben wahrscheinlich viele schon mal irgendwo gesehen. Das ist so ein klassisches Bild, was immer wieder gezeigt wird. Das ist, glaube ich, der Vorgarten oder der Vorhof einer Universität irgendwo in den USA. Da sieht man so einen Schlachtbaum und man sieht, dass sich eigentlich keiner drum kümmert. Die fahren alle drum rum. Und so ist das tatsächlich bei IPv6 und Linux. Linux hat zwei Firewall-Stacks. Ein IPv4-Stack und ein IPv6-Stack. Wenn ich einen IPv6-Stack nicht konfiguriere, aber die Weiterleitung grundsätzlich ganz allgemein für alles auf meinem Linux-System aktiviere, dann gehen IPv6-Pakete so durch. Und IPv4-Pakete werden von meiner Firewall gefiltert. Das heißt, man muss sich Gedanken darüber machen, was ich mit meinem IPv6 mache. Man sollte es filtern oder IPv6 abschalten vielleicht auf der Firewall, damit sie eben auch nicht der Autokonfiguration zum Opfer fällt. Auch die Firewall ist ja ein ganz normales Linux-Betriebssystem. Und wenn ein Router-Advertisement von außen an meine Firewall kommt, ja, dann gibt die sich eine IPv6-Adresse. Und ist darüber erreichbar. Und wie gesagt, die Firewall selbst ist auch nicht geschützt. Ne? Linux ist nicht das einzige Betriebssystem, was dieses Problem hat. Wenn Sie Windows XP nehmen, Windows XP hat erfreulicherweise zwar IPv6-Unterstützung, aber der IPv6-Stack ist per Default nicht installiert. Wenn Sie den nachinstallieren, warum auch immer, weil Sie ein unbedarfter Benutzer sind, der gar nicht weiß, was IPv6 ist, das hört sich halt nach besser an, nach schneller an, nach neuer an als IPv4 oder so etwas. Die Windows Firewall unter Windows XP kann kein IPv6. Ab Vista kann sie es, aber unter Windows nicht. Sie brauchen eine zusätzliche Personal Firewall von irgendeinem Anbieter und müssen dann eben prüfen, ob die vielleicht IPv6 kann. Das ist so das größte Problem. Das nächste Problem, wenn Sie dann IPv6 konfigurieren wollen, ist, ja, dass Sie tatsächlich nochmal die Schulbank drücken müssen, in Anführungsstrichen. Weil man kann nicht so filtern, wie man bei IPv4 gefiltert hat. Sicherlich, die neuen Linux-Kernel können inzwischen IPv6 auch zustandsorientiert filtern. Man hat diese Zustandsorientierung, die man bei IPv4 ursprünglich geschaffen hatte, jetzt auf IPv6 auch erhoben, beziehungsweise man hat es komplett rausgeholt, sodass es protokollunabhängig ist. Aber viele Sachen bei IPv6 können nicht zustandsorientiert gefiltert werden, weil sie eben Multicast-basiert sind. Da spricht einer mit vielen und es antwortet dann wieder einer an viele. Sowas kann ich nicht mit dem Zustand überwachen. Das geht nicht. Darüber hinaus ist es so, dass viele Funktionen ins XMP-Protokoll verschoben worden sind. Das heißt, wenn der ein oder andere von Ihnen, ich hoffe, dass das keiner im IPv4-Bereich von Ihnen tut, XMP komplett droppen sollte, von außen zum Beispiel, dann werden Sie feststellen, dass Sie über IPv6 mit niemandem sprechen können. Warum geht das nicht? Weil XMP auch die Rolle vom ARP-Protokoll übernommen hat. Und damit irgendein anderer Rechner mit Ihrem Rechner sprechen kann, Ihren Rechner nur als Router verwenden kann, benötigt er die MAC-Adresse. Wenn Sie das XMP-Protokoll komplett droppen, kann er die MAC-Adresse nicht ermitteln. Die Firewall ist unsichtbar. Kann aber auch nicht kommunizieren. Das ist ein Problem, dass das ARP-Protokoll, was eigentlich Layer 2 war, worüber man sich früher nie Gedanken machen musste, als IPv4 Firewall-Administrator, muss ich mir keine Gedanken darum machen. Das ARP funktioniert ohne weiteres weiterhin, egal wie viele IP-Regeln ich definiere. Bei IPv6 gibt es kein ARP mehr, sondern ICMP macht das. Und ich kann eben nicht beliebig IPv6-Regeln definieren und davon ausgehen, dass so diese Grundprotokolle eben noch funktionieren. Da Darum muss ich mir Gedanken machen. Das ist so komplex, dass es dafür ein eigenes RFC gibt. Es gibt ein RFC, ICMP V6 Filter für Filter Recommendations oder so etwas heißt das. Suchen Sie mal nach RFC und ICMP V6 und Filter, dann finden Sie das sofort. Ich habe die Nummer jetzt nicht im Kopf. Gut, bleiben wir bei der Firewall. Die meisten Firewalls verwenden NAT. NAT hat sich so ein bisschen als Sicherheitsfeature etabliert. War ja eigentlich nur ein schneller Hack, sollte eigentlich nur die ein, zwei Jahre überbrücken, die wir tatsächlich dann brauchen würden von, was ich, 95 bis 97 bis zur Einführung von IPv6. Hat sich dann so ein bisschen verselbstständigt, ist extrem erfolgreich gewesen und wir sind heute in der Lage, jetzt auf 15 Jahre zurückzublicken, die wir tatsächlich mit NAT überlebt haben. Ich meine, jeder kennt das ja, man hat ja schon vor 10 Jahren immer schon gehört, dass nächste Woche IPv6 kommt. Jetzt wird es kommen. Es gibt immer noch genug Leute, die sagen, ja, das hat man mir schon vor 10 Jahren erzählt. Jetzt muss es kommen, es geht wirklich nicht mehr anders, weil wir haben keine IPv4-Adressen mehr. Und nebenbei, es gibt immer mal diese so Überlegungen, dass die ein, zwei Großen, die so ganze Klasse-A-Netze haben, ja einfach ihr Klasse-A-Netz abgeben könnten. Da hätte man ja wieder erstmal 16 Millionen IP-Adressen. Für all die, die daran glauben, natürlich kann das passieren. Freiwillig wahrscheinlich nicht, wenn dann nur gegen Geld oder unter Zwang. Und auf der anderen Seite, das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich gehe nochmal kurz zurück, das habe ich eben nicht erwähnt, von daher will ich kurz einmal zurückgehen auf diese Folie. Das hier war, was hatte ich gesagt, Juni 2010. Da hatten wir noch 16 Klasse-A-Netze, die verteilt werden konnten. Von Juni 2010 bis jetzt oder bis November ist das aufgebraucht. Das heißt, wir brauchen etwa pro Monat ein Klasse-A-Netz, vielleicht sogar ein bisschen mehr, um den Hunger an IPv4-Adressen zu stillen. Wenn also jetzt ein, zwei, drei Große sagen, HP zum Beispiel sagt, ich gebe meine beiden, das 16 oder 17er Netz, ab, dann sind das 2 Monate. Die 2 Monate helfen überhaupt nicht. Das ist Augenwischerei. Auch diese Börsen, die sich jetzt bilden, wo IP-Adressen gehandelt werden, natürlich, dem einen oder anderen hilft das, aber es hilft jetzt nicht wirklich gegen den großen IPv4-Hunger, der allgemein entsteht. Und wo immer mehr Leute tatsächlich IPv4-Adressen haben wollen. Gut, zum Thema NAT. Es ist so, dass NAT nicht wirklich ein Sicherheitsfeature ist. Das Einzige, was NAT ja im Grunde so ein bisschen macht, ist, dass es sicherstellt, dass Verbindungen in Anführungsstrichen nur von innen nach außen aufgebaut werden können. Aber wir glauben das, dass Verbindungen nur von innen nach außen aufgebaut werden können, weil ja keiner auf unsere privaten IP-Adressen zugreifen kann aus dem Internet. Heute mag das richtig sein, vor 10 Jahren war das gar nicht richtig, vor 10 Jahren konnte man fantastisch auch auf private IP-Adressen aus dem Internet zugreifen, weil sie natürlich durchs Internet geroutet wurden. Die Router wussten nur nicht wie, man musste den Router halt sagen, was man tun wollte, man musste ein Source-Routing machen und das ging auch vor 10 Jahren. Ich habe vor 10 Jahren bereits private Netze hier bei ein, zwei Kunden, die mir das nicht glauben wollten, aus den USA erreichen können. Ich konnte mich direkt auf private Systeme da drinnen verbinden, indem ich das entsprechende Source-Routing gemacht habe. Sodass das nicht wirklich ein Sicherheitsfeature ist. NAT alleine, ohne zusätzliche Firewall-Regeln, bringt gar nichts. Wenn Sie jetzt sagen, ich will aber trotzdem private IP-Adressen verwenden, dann können Sie das bei IPv6 auch und das viel besser. Auch da wieder, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen vielleicht für größere Netze verantwortlich sind oder mal irgendwann den Zusammenschluss von 2 Firmen erlebt haben oder nur mit einem Freund die Heimnetzwerke über ein VPN verbinden wollen, zwischen ihren beiden DSL-Routern. Und dann feststellen mussten, dass einer von beiden renumbern musste, weil sie dummerweise beide 192.168.0 verwendet haben für ihr internes Netz und man damit eben nicht in der Lage war, auf das andere Netz zuzugreifen. Bei großen Unternehmen ist es so, dass die meisten alle immer ein 10er-Netz nehmen. Nach dem Motto, wir sind groß, wir brauchen das 10er-Netz und wir nehmen das 10er-Netz. Und wenn ich solche 2 Unternehmen dann verbinden möchte über ein VPN, habe ich ein Problem. Da muss ich doppelt natten und ich muss mal eben irgendwo Anleihen machen, dass ich mir 2 zusätzliche Klasse-A-Netze irgendwo herhole, was ich einen 11er und einen 12er, was ich eben missbrauche für diesen Zweck und habe dann Probleme. Wobei, es gibt auch teilweise Unternehmen, die machen das zum Prinzip. Ich kenne ein Unternehmen, das hat Klasse-A-Netze mit 4, verwendet Klasse-A-Netze mit 4, 3, 6, 7 Was machen die damit? Die weisen ihren Filialen dann nach der Postleitzahl die entsprechenden Subnetze zu. Wie dem auch sei, macht Probleme. IPv6 macht das schon besser. Bei IPv6 gibt es auch private IP-Adressen, die nennen sich Unique Local IP-Adressen. Das sind bestimmte Bereiche, das sind zwei Bereiche, die man vorgesehen hat, die bezeichnet man als Unique Local. Das sind also Adressbereiche, für die klar ist, dass das garantiert nur lokale Adressen sind, dass das ein Local Scope ist, dass sie nicht im Internet geroutet werden dürfen, dass die Router die nicht weiterleiten dürfen. Und dann kommt das Wort Unique dazu. Die Bereiche sind so groß gewählt, dass man die Hoffnung hat, zumindest in einem Bereich, dass die Administratoren ein zufälliges Netz aus diesem Bereich wählen. Sodass, wenn sie dann irgendwann sich mit einer anderen Firma verbinden möchten, dass der Administrator dort zufällig ein anderes Netz gewählt hat und man dann eben keine Probleme hat. Ja, das mit dem Zufall ist immer so eine Sache. Meistens wählen die Leute dann immer das Erste. Könnte man bei 192.168 ja auch machen, ne? Aber da wird meistens eben das Nullernetz gewählt. Von daher hat man einen zweiten Bereich gemacht. Da will man noch anders vorgehen, das gibt es allerdings noch nicht. Die Idee ist, dorthin zu gehen und zu sagen, ich habe eine zentrale Registrierungsstelle, wahrscheinlich wird die beim JANA sein, welches überhaupt für die Vergabe von IP-Adressen, Portnummern etc. zuständig ist, und da beantrage ich mein Netz und bekomme dann aus einem zweiten Unique-Local-Bereich ein Prefix zugewiesen, der dann auch wieder nur lokal gültig ist, der dort aber registriert wird, sodass kein anderer diese IP-Adressen verwenden darf. Sodass ich, wenn ich später irgendwann mal mein Netz mit einem anderen Netz verbinden möchte, auf privater Ebene, das keine Probleme macht. Also es geht noch mit privaten Adressen. Das Einzige, was Sie noch nicht machen können, ist, Sie können nicht NATen. NAT gibt es weiterhin nicht. Wenn Sie also dann mit diesen privaten IP-Adressen auf das Internet zugreifen wollen, müssen Sie Ihren Rechnern entweder zusätzlich globale IPv6-Adressen noch geben, dass die Rechner eben über mehrere IPv6-Adressen verfügen, einmal diese Unique Local und einmal die globalen, weil das wird man wahrscheinlich nicht wollen, oder halt Proxys einsetzen. Weil Proxys gibt es natürlich immer noch. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Wenn man sich so die Großen, die Unternehmen anschaut, die so ein bisschen auf ihre Sicherheit achten, dann natten die ja sowieso nicht. Die haben ja eh alle Proxys. Also NAT gibt es ja eigentlich nur in diesen, heutzutage noch in den etwas kleineren Netzen oder vielleicht in DSL-Routern. Ansonsten wird eigentlich fast alles über einen Proxy geschickt, weil sowieso die Mitarbeiter ja nichts anderes machen dürfen, als vielleicht auf Webserver zugreifen und E-Mails austauschen. Per SSH ins Internet rein ist ja eh nicht erlaubt. Also von daher brauche ich auch kein NAT. Davon muss man sich natürlich dann trennen und man muss dann sein Regelwerk ein bisschen überarbeiten. Weil sobald meine Rechner dann globale IPv6-Adressen haben, wären sie theoretisch von außen erreichbar. Ist natürlich auch toll. Also, ich weiß nicht, wie viele Klimmzüge ich gemacht habe, um früher so Rechner, die bei mir in meinem internen Netz waren, per DynDNS und Port Forwarding dann irgendwie erreichbar zu machen von außen. Das ist alles nicht mehr nötig. Die kriegen ihren globalen Prefix, ihre offiziellen IPv6-Adressen, die kann ich mir ins DNS sogar reinpacken und dann kann ich mich darauf direkt verbinden. Ich brauche nur eine entsprechende Firewall-Regel. Das kann Angreifer auch, aber bei Port Forwarding konnte er es vorher auch. Er musste nur auf den entsprechenden Port sich verbinden. Gut, und wenn ich das nicht haben will, dann brauche ich einfach nur eine Stateful Firewall, die sagt, Verbindung nur von innen nach außen. Dafür haben wir doch Stateful Firewalls. Also das sind zwei, drei IP6-Tables-Regeln. Ne? Also neue Pakete nur von innen nach außen, Established-Pakete in beiden Richtungen. Fertig. Und ich brauche kein NAT mehr. Damit ist der Rechner nicht von außen erreichbar. Und was viel besser noch ist, viele Protokolle funktionieren plötzlich viel besser. Weil, ich weiß nicht, wer sich mal wirklich mit Firewall-Konfigurationen beschäftigt hat, wenn man so mit FTP sich rumschlägt, ich meine, erfreulicherweise geht das ja heute alles einigermaßen, die Firewalls können das ja alle, aber so mit aktiven und passiven FTP, ausgehandelten Ports, wird das schwierig. Und wenn man dann andere Protokolle hat, die Ports aushandeln, die werden unter Umständen von meiner Firewall gar nicht unterstützt. In dem Moment, wo ich kein NAT mehr habe, wo diese Port-Aushandlung also nicht noch auch noch genattet werden muss, und ich eine End-zu-End-Verbindung habe, ist das ja trivial. Vorausgesetzt, der Client baut die Verbindung auf. Von daher dazu das. Gut, das letzte, was ich jetzt noch, die vorletzte Folie, die ich jetzt dazu, glaube ich, das ist die vorletzte, die ich dazu habe, die ich noch kurz erwähnen möchte, ist das Problem mit der Privacy. Das hat mein Vorredner ein bisschen angedeutet und das ist sicherlich eines der größten Probleme, die IPv6 haben werden. Und das könnte, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, der kocht momentan die Diskussion ein bisschen hoch, das könnte vielleicht sogar das ganze IPv6-Protokoll noch kippen. Weil ich weiß nicht, wie man das Problem sonst lösen möchte. Das Problem ist tatsächlich diese Autokonfiguration bzw. das Erzeugen der IP-Adresse auf dem Identifier. Und der Tatsache, dass damit die Rechner nachvollziehbar werden. Ich brauche keine Google-Cookies mehr, wenn ich auf Google zugreife, weil Google nachvollziehen kann, erstens, dass es immer derselbe Rechner ist, wenn ich die Autokonfiguration nutze, weil er immer denselben Identifier baut, basierend auf seiner MAC-Adresse. Und noch viel schlimmer, Google kann sogar nachvollziehen, in welchen Netzen ich bin, weil ich ja immer einen anderen Prefix vorne dran habe. Hätte jetzt den Prefix vom Linux-Tag vorne dran, dann hätte ich den Prefix bei mir zu Hause vorne dran, dann hätte ich den Prefix von irgendeinem Kunden vorne dran, bei dem ich bin. Und Google könnte genau nachvollziehen, weil ich immer Google, ich meine, das tut man ja immer, also irgendwo so Server, auf die man immer zugreift, die könnten genau nachvollziehen, wo ich mich bewege. Oder auch alle anderen Applikationen, die im Hintergrund dauerhaft eine Verbindung aufbauen. Frage? Ja, es gibt, also umzuschreiben nicht, also es gibt kein NAT. Was ich machen kann, ich kann die Privacy Extension anschalten. Die Privacy Extensions sind default an bei Windows Clients, Vista und Windows 7, sind default aus bei Linux, Mac OS X und Windows 2008. Mac OS X hat momentan noch einen Bug, dass wenn ich die anschalte, Mac OS X das nach einem Reboot vergisst. Naja, Linux tut das auch, also ich muss das dann irgendwie schon irgendwie über die Sys-Control-Conf konfigurieren, damit das eben jedes Mal wieder durchgeführt wird. Die Privacy-Extensions machen ein anderes Problem. Danke, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich habe anscheinend zwischendurch zu viel ausgeholt. Die Privacy-Extensions machen ein anderes Problem, weil in dem Moment, wo der Rechner jetzt eine zufällige Identifier verwendet, damit zufällige IP-Adressen verwendet und die möglicherweise einmal am Tag neu generiert oder sogar häufiger am Tag neu generiert, wenn die IP-Adresse hoch und runter fährt, die Netzwerkkarte hoch und runter fährt, ist, dass sie bei einem Virusausbruch oder einem Trojanerausbruch kaum in der Lage sind, das einem Rechner zuzuordnen. Weil es keine zentrale Instanz mehr gibt, die nachvollzieht, welcher Rechner welche IP-Adresse gehabt hat. Der Rechner erzeugt die IP-Adresse ja selbst. Es gibt keinen DHCP-Server mit dem Protokoll. Wahrscheinlich werden unsere Switche das dann irgendwann tun. Unsere Switche werden sich merken und das irgendwie auslesbar machen, welche MAC-Adresse mit welcher IP-Adresse irgendwann gearbeitet hat. Gut. Ein Punkt noch zum Thema Sicherheit. Wenn Sie sich Gedanken machen über ein Intrusion Detection System, geht das? Snort kann das? Wenn Sie an Snort denken, Snort ist komplett V6-fähig und ist in der Lage, auch die ganzen Angriffe auf V6 zu erkennen. Da muss man sich also keine Gedanken drum machen. Man muss es vielleicht nur ein bisschen konfigurieren. Man muss beim Übersetzen von Snort sagen, ja, schalte bitte IPv6-Funktionalität an. Worüber man sich noch Gedanken machen muss, und das hat mein Vorredner auch so ein bisschen am Ende angedeutet, und das ist, glaube ich, auch etwas, was dazu führen wird, dass zumindest in den Netzen IPv6 lange dauern wird, ist die Kompatibilität. Wir haben das bei uns testweise eingeführt und festgestellt, dass unser Fax und zwei Drucker es nicht konnten. Bei einem Drucker konnten wir das Problem beheben, indem wir die Druckerkarte getauscht haben, aber der andere Drucker und das Fax können kein V6. Dabei sind die gerade ein Jahr alt. Das Ding kann garantiert kein V6. Aber da muss man sich Gedanken zu machen. Ein Punkt dazu auch, wenn Sie jetzt sagen, hey, sowas habe ich ja gar nicht und Fax und Drucker, die kaufe ich halt neu. Wir haben nur High-End-Hardware. Sie haben vielleicht einen Cisco Catalyst 6500. Das ist dieser große Cisco-Switch, der so in Schrankform kommt, wo die Einschubmodule drin sind. Und da haben Sie ein Firewall-Service-Modul drin, was richtig teures, was in Wire-Speed so mit 10 Gigabit filtert. Und dann machen Sie da IPv6-Regeln drauf. Und messen den Durchsatz. Dann kommen Sie so auf. Also wenn Sie 100 Mbit erreichen, sind Sie gut. Wo ist das Problem? Das Ding kann V6 nicht in Hardware. Das muss alles durch den Prozessor durch. Die ASICs können das nicht. Und auch da, also wenn Sie einen Hersteller haben, der Ihnen sagt, dass das Produkt V6 fähig ist, und schauen Sie auf den Cisco-Webseiten nach, da steht überall, das FESM kann V6. Dann fragen Sie genauer nach oder testen Sie es selbst. Es gibt unglaublich viel Router, Firewall-Produkte, die auf spezielle Hardware aufsetzen und das teilweise nur für V4 können. Und V6 dann eben in Software simulieren oder emulieren müssen. Gut, zu denen, die sich mit V6 ein bisschen mehr beschäftigen wollen, zum Thema Firewall, das war jetzt ein bisschen schnell, Im Juni wird ein Buch, wird die Neuauflage von einem Buch von mir erscheinen, so viel Werbung darf sein, was sich eben auf, was weiß ich, 80 Seiten mit IPv6 beschäftigt oder 100. Der ganze Rest bleibt ja gleich. Und damit bin ich jetzt durch und habe wahrscheinlich, naja, so gerade noch eben die Kurve gekriegt. Fragen? Okay, zu den Privacy Extensions. Wie wird verhindert, dass an verschiedenen Stellen der Welt die gleiche, das gleiche genutzt wird? Also, bei den Privacy Extensions geht es ja nur um den Host Identifier. Das heißt, um den Teil, der den Host in dem Netzwerk spezifiziert und angibt. Das heißt, der muss nur in dem Netz eindeutig sein. Jetzt ist es so, dass wenn ich den Host Identifier, der ja doch 64-Bit lang ist, zufällig erzeuge, ich erstmal eigentlich davon ausgehen kann, dass der wahrscheinlich eindeutig sein wird, sodass ich mir wahrscheinlich keine Gedanken darum machen muss. Offiziell ist es so, dass der IPv6-Standard aber grundsätzlich verlangt, bevor ein Rechner überhaupt eine IP-Adresse benutzt, dass er eine Duplicate Address Detection machen muss. Das heißt, er muss mit Hilfe des Neighbor Discovery Protokolls, also im Grunde mit ARP, einmal im Netz fragen, gibt es einen Rechner, der diese IP-Adresse schon hat und darf sie erst anschließend verwenden. Wobei das die Windows-Systeme ein wenig anders machen, also Windows 7 geht hin und macht ein Optimistic DAD, Optimistic Duplicate Address Detection, nach dem Motto, wenn ich die zufällig erzeugt habe, dann wird schon kein anderer die haben. Und ich benutze die erstmal einfach und gucke dann mal während der Benutzung, ob vielleicht dann doch irgendwie was passiert. Die Annahme ist sicherlich gar nicht mal so schlecht, weil ich 2 hoch 64, das ist ja schon, das sind irgendwie, glaube ich, 18 Trillionen verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, die Chance, im Lotto zu gewinnen, ist irgendwie größer, als da einen Doppelten zu finden. Vor allen Dingen, weil es eben ja nur in lokalen Netzen eindeutig sein muss. So wie die MAC-Adresse eben auch dort eindeutig sein muss. Und von da ist die Wahrscheinlichkeit recht gering. Vor allen Dingen, weil auch wenn das Netz theoretisch 18 Trillionen Rechner vorhalten könnte, werden ihre Netze ja wahrscheinlich wesentlich kleiner sein. Also ich gehe davon aus, also für die, die jetzt überlegen, ihre Netze umzustellen, wird es ja so sein, dass die nicht neu verkabeln werden, sondern man wird die aktuelle IPv4-Struktur lassen und wird dann eben auf IPv6 umstellen. Das heißt, eben den entsprechenden, was ich, 30er-Subnetz dann eben im IPv4-Bereich, ein 64er-Netz im IPv6-Bereich an die Seite stellen. Wir haben bei uns tatsächlich die Chance genutzt und haben damals alles neu umgekabelt, haben VLANs eingeführt, weil es vorher eine ziemlich flache Struktur war, und haben dann tatsächlich die Rechner wirklich in unterschiedliche Netze reingeschoben, in unterschiedliche VLANs, also was ich, Webserver stehen am eigenen VLAN und die Drucker stehen am eigenen VLAN und die Clients sind am eigenen VLAN und haben dort dann eben auf IPv4-Ebene und IPv6-Ebene neue Netze vergeben. Aber damit sind die Netze meistens relativ klein. Weitere Fragen? Nichts. Es gibt einen derartigen Neighbor Discovery Protocol DOS-Angriff, in dem ein Rechner die ganze Zeit sagt, habe ich schon, habe ich schon, habe ich schon, und der Rechner eben seine IP-Adresse nicht hochbekommt. Wenn er diese zufällige Variante wählt, dann wird er immer wieder versuchen, einen neuen Identifier zu erzeugen. Wenn er die nicht wählt, wird er direkt beim ersten Mal aufgeben. Das ist ein potenzieller Angriff, aber der funktioniert, also das wird... Deswegen habe ich sie jetzt nicht aufgelistet, diese ganzen Angriffe, die immer wieder bei IPv6 erwähnt werden. Das ist bei IPv4 auch schon die ganze Zeit möglich. Also es ist so, dass diese ganzen Mechanismen, die wir jetzt bei IPv6 bekommen, zwingend, wie Path MTU Discovery, Duplicate Address Detection, machen die ganzen Betriebssysteme auf IPv4-Ebene sowieso schon seit langem. Seit Windows 2000 macht Windows 2000 Path MTU Discovery. Seit Linux 2.4 macht der Linux-Kernel Duplicate Address Detection. Beziehungsweise einige Distributionen sind sogar schon vorher angefangen damit. Das heißt, es werden tatsächlich Prüfungen durchgeführt, auch im IPv4-Umfeld, ob diese IP-Adresse schon verwendet wird, und da wäre derselbe Angriff theoretisch möglich. Weiß ich nicht. Ich Also komplett abklemmen würde ich es nicht tun, weil dann hätte ich immer Probleme, wenn ich neue Rechner reinbringe. Man könnte sich überlegen, das für ein, zwei Rechner zu machen. Das hat man ja früher beim ARP auch eher nur für wenige gemacht, für wichtige gemacht. Nein, was ich glaube ist, dass auch das eine Aufgabe sein wird, die auf Dauer einfach die Switches übernehmen müssen. Und wenn mir jetzt jemand sagt, ja, ich kann mir keinen Layer-3-Switch leisten, warten Sie einfach noch ein, zwei Jahre, die Dinger werden so preiswert werden, wenn man sich überlegt, ich habe irgendwie vor 10 Jahren, habe ich für einen Hub noch irgendwie 200 Mark bezahlt, jetzt kriegt man einen Switch für 10 Euro nachgeschmissen, einen Layer-2-Switch und einen Layer-3-Switch kriege ich teilweise schon für, oder einen VLAN-fähigen Switch kriege ich ja teilweise schon für 80 Euro, also das ist, oder weniger sogar, das geht ratzfatz, dass das kein Problem sein wird.
Ich muss an der Stelle jetzt abbrechen. Gut. Wir haben echt keine Zeit mehr. Vielleicht,
ich danke.
Vielleicht ist Herr Spenneberg ja noch... Applaus